Jetzt kann ich noch einen Ausblick anhängen und anbieten, wie sich im Wahlkampf bei dem Bemühen um Wahlstimmen, in der Wahlwerbung, dieser Charakter der Wahl zeigt und offenbart. Ein paar Erläuterungen zum Wahlkampf und der Wahlwerbung. Man erfährt ja von Journalisten, die das Ganze kommentieren, es gibt im Wahlkampf Inhalte, es gibt im Wahlkampf aber auch Werte und es gibt im Wahlkampf Figuren, die kompetent, sympathisch, führungsstark sind. Drei wichtige Momente und Hebel der Wahlwerbung. Zum Inhalt des Wahlkampfs. Ein Beispiel aus dem laufenden Wahlkampf, das in jedem Wahlkampf vorkommt. Die Politik hat einen Hauptinhalt, der heißt Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich ganz menschlich gibt, dann wirft man sich als Martin Schulz oder Angela Merkel in die Pose, es geht Deutschland zwar super, aber jeder Arbeitslose ist einer zu viel. So werden die Menschen angesprochen auf den Marktplätzen und im Fernsehen. Und die können sich sicher sein, die finden mit dieser Ansprache schon ein Echo. Es gibt private Sorgen, die die Menschen umtreibt, was die Arbeit angeht. Da mag es einen geben, der hat Angst vor einer Rationalisierung in seinem Betrieb, dann würde er vielleicht seinen Job los. Es gibt Leute bei VW, Arbeiter bei VW, die sind stinksauer über den Dieselbetrug und die Machenschaften der Konzernleitung und fürchten jetzt, dass bei Kürzungen beim Gehalt der Belegschaft und über Entlassungen VW sich für seine Betrügereien schadlos hält an der Belegschaft. Und es gibt wieder andere, eine dritte Klientel, die ist in Sorge, keinen Arbeitsplatz zu finden. Sie hat nämlich gerade gar keinen. Ja, und man kann als vierte Klientel den Wähler überhaupt nehmen, weil der kann sich in solche Notlagen seiner Mitmenschen gut reindenken, weil sie auch ihn durchaus einmal betreffen könnten, auch wenn er aktuell davon nicht betroffen ist. Jetzt haben wir drei Fälle. Der eine hat Sorge, dass er rausrationalisiert wird in seinem Laden. Der andere hat Angst als VW-Arbeiter, dass der Konzern die Belegschaft büßen lässt. Und ein dritter hat keinen Arbeitsplatz und wünscht sich einen. Die Politik lässt sich gern von jeder dieser privaten Sorgen beauftragen zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Aber sie lässt sich von keiner dieser privaten Sorgen dabei leiten, was das denn jetzt heißt. Für den Menschen, der Angst hat, dass er seinen Betrieb ihn herausrationalisiert, folgt überhaupt nicht. Also stellt die Politik sich auf und sagt, Rationalisierungen werden verboten oder in diesem Betrieb verboten. Wenn VW-Arbeiter fürchten, dass der Konzernvorstand sich an ihren Gehältern vergreift und Stellen streicht, um die Strafzahlungen in Amerika zu bezahlen, stellt die Politik sich nicht auf und sagt, dieser Vorstand wird eingesperrt oder wenigstens wird ihm untersagt, der Belegschaft in die Tasche zu greifen. Dem Menschen, der keinen Arbeitsplatz hat, wird nicht so begegnet, dass der Schulz oder die Frau Merkel sagen, schade, dass du keinen hast, wir beschaffen dir einen. Nichts, was jetzt im Angebot ist, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, ist auf den speziellen Fall überhaupt gemünzt und mit dem irgendwie kompatibel, von dem aber behauptet wird, genau darauf würde das passen. Was macht denn jetzt die Politik in ihrem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit? Die macht, was sie immer macht, ihrer Notwendigkeit zu folgen, nämlich das Wachstum in Deutschland anzuschieben, zu fördern, auch auf Kosten der Arbeitnehmer durch eine groß angelegte Agenda 2010 haben sie ja 10, 15 Jahre lang gewütet im sozialen Bereich, einen Niedriglohnsektor geschaffen, also die Verarmung vorangetrieben, damit das Wachstum der Wirtschaft klappt. Das ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, der eine Konstante in sich trägt. Das Einzige, was die Politik für die verschiedenen Fälle privater Betroffenheit wirklich tun kann, das ist, diejenigen zu fördern, die diese Betroffenheit überhaupt erst erzeugt haben, die Unternehmer. Daran merkt man, was das für ein Kunstgriff ist, so den Leuten zu begegnen. Wir kennen eure privaten Sorgen, wir haben da was anzubieten, nämlich den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. In Arbeitslosigkeit kann jeder Private seine Sorge hineinlegen. Ich habe 3, 4 Varianten präsentiert und bei der Politik abliefern. Die bestimmt dann frei, was sie in Sachen Arbeitslosigkeit für geboten hält. Da ist schon die Kategorie Arbeitslosigkeit eine, ja, die die private Sorge eines Menschen um seinen Job ohnehin auf eine ganz andere Ebene hebt. Arbeitslosigkeit, das ist die Sorge der Nation um das Ausmaß von brauchbarer Beschäftigung im Land. Und für das ist die Förderung der Unternehmer und das Maßhalten und Kürzen bei den Massen, die Arbeit abzuliefern haben, genau das Richtige. Das war ein Beispiel zu den Inhalten im Wahlkampf. Es kommen aber zweitens Werte im Wahlkampf ausgiebig zur Sprache. Wieso eigentlich? Naja, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, das ist ein Inhalt. Ich könnte bei allen anderen so fortfahren. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Inhalte dieser Art, die haben überhaupt nicht das Zeug dazu, die Parteien voneinander zu unterscheiden. Dem Projekt Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem man die Unternehmer und das Wachstum fördert, dem verschließt sich keine Partei, die auf sich hält. Das machen sie alle. Nun sind aber Wahlen. Und weil Wahlen sind und in der Sache Unterschiede nicht wirklich auffindbar sind, jedenfalls keine nennenswerte, müssen welche erzeugt werden. Und das sollen die Werte leisten. Man sagt dann also zum Beispiel, mag sein, dass auch die Frau Merkel gegen die Arbeitslosigkeit kämpft, aber ich als Martin Schulz von der SPD sage, wir tun das im Geiste der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn die Frau Merkel das in einer Diskussion hört, dann wird sie vielleicht erwidern, und wir tun das im Geiste des christlich-sozialen Abendlandes. Daran ist zweierlei bemerkenswert. Zunächst einmal das Erste. Es wird nicht zur Wahl aufgerufen, weil es gravierende Unterschiede und Alternativen in der politischen Ausrichtung gibt. Es ist umgekehrt. Weil Wahlen sind, müssen Alternativen fingiert werden, damit überhaupt was zur Auswahl steht. Und wenn bei den Inhalten Übereinstimmung herrscht, dann ist es Wählen müßig. Also werden Unterschiede fingiert, erzeugt mit dem Argument, die Werte sind etwas Entscheidendes, das die Parteien und ihre Politik prägt. Und es ist ein Übergang, der sagt, nicht das Tun der Politik ist das, was wichtig ist und zählt, sondern der Geist, der dieses Tun anleitet. Das soll das Entscheidende sein. Was leistet denn das? Soziale Gerechtigkeit beispielsweise, sagt die SPD, das sei sowas wie ihr Alleinstellungsmerkmal. Soziale Gerechtigkeit, das ist der Wert, dem sie sich verschrieben hat. Soziale Gerechtigkeit, vielleicht frei übersetzt damit, allen Interessen soll Recht widerfahren. Wie geht sowas? Nehmen wir das Beispiel der Rente. Naja, auf der einen Seite kriegt man das Argument präsentiert, da gibt es Menschen, die haben 40, 50 Jahre ihrer Lebensleistung abgeliefert und die müssen jetzt im Alter wenigstens eine auskömmliche Rente haben, damit sie nicht am Bahnhof nach Flaschen suchen. Ja, wenn man die Renten der Alten auf diesem Niveau halten will, vielleicht sogar ein bisschen drauflegen möchte, dann müssen umgekehrt die Jungen, die mit ihren Beiträgen die Rente zahlen, mehr zur Kasse gebeten werden. Ja, so gesehen wäre soziale Gerechtigkeit den Alten mehr, den Jungen weniger. Man kann die Sache genauso gut umdrehen, und das wird auch gemacht. Mit Blick auf die Jungen lässt sich sagen, die haben ihre Schwierigkeiten, bei den sinkenden Löhnen in Deutschland ihre Familien überhaupt durchzubringen. Die gehören zu denen, die auch jetzt sicher keine auskömmliche Rente mehr verdienen werden im Alter, nach den Regelungen, die die Politik durchgesetzt hat. Die kann man doch nicht mit Beiträgen belasten, damit die Alten ihre Rente behalten können. Die muss man entlasten, aber dann müssen die Alten halt weniger Rente beziehen. Und so merkt man, soziale Gerechtigkeit heißt einmal den Alten mehr, den Jungen weniger. Und einmal umgekehrt, den Jungen mehr lassen, dafür müssen die Alten etwas abtreten. Gerechtigkeit legt weder die eine noch die andere Lesart fest. Gerechtigkeit sagt, allen soll gedient sein, wem womit, ist darin überhaupt nicht festgelegt. Gerechtigkeit hat überhaupt keinen bestimmten Inhalt. Außer der Behauptung, durch das, was man tut, soll allen entsprochen sein. Aber wodurch da der anderen Position entsprochen wird, ist in Gerechtigkeit nicht festgelegt. Und deswegen kann man jeden Inhalt reinlegen. Und das macht das Attraktive aus, warum damit gut Wahlkampf zu machen geht. Man muss sich nur hinstellen und sagen, ich bin der Vertreter der sozialen Gerechtigkeit. Ja, dann kann sich die Oma auf dem Marktplatz denken, der meint, ich soll mehr Rente kriegen. Und der Junge, der neben ihr steht, kann sich denken, ah, der meint, wir sollen nicht so geschröpft werden, um die Alten durchzufüttern. Und der Hartz-IV-Empfänger kann sich denken, der meint, ich kriege demnächst mehr Geld bei Hartz-IV. Jeder kann sich seins denken unter dieser Kategorie, weil die Kategorie keinen bestimmten Inhalt festlegt. Also den großen Vorteil hat, der Politik als Vehikel zu dienen, jeden bestimmten Wunsch mit dieser Kategorie Gerechtigkeit abzurufen, sich damit wählen und ermächtigen zu lassen, aber dann in der Ausübung des Amtes, beim Machen von Gerechtigkeit, vollständig frei zu sein, weil man sich auf nichts festgelegt hatte. Was der dann macht, der Schulz oder die Merkel, wenn sie die Renten kürzen oder mit demografischen Faktoren versehen und so fort, das folgt seiner eigenen Logik und die ist mit der Rentenkasse und ihrem Proporz zum Wachstum festgelegt. So wird Wahl gekämpft, indem Politiker, die sich bei den Inhalten schwer tun, Unterschiede zu nennen, über Werte unterscheidbar machen wollen, aber auch da ereilt sie ja eigentlich dasselbe Schicksal. Die Werte, die heutzutage in Umlauf sind, die sind Gemeingut der Parteien. Welche Partei sagt denn, sie ist gegen soziale Gerechtigkeit? Da sind sie doch alle dafür. Wer würde denn sagen, er ist gegen Umwelt? Da sind sie doch alle dafür. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr. Wer würde sagen, wenn die SPD Solidarität ruft, ich bin gegen Solidarität? Auch die Werte bringen die Unterscheidung überhaupt nicht her, die es andererseits unbedingt braucht, weil der Wähler ja einen Anhaltspunkt haben muss, welcher Partei er den Vorzug gibt vor einer anderen. Und deswegen gibt es in diesem Wahlkampf, auch in diesem Wahlkampf, einen Fortgang, nämlich den. Wenn es weder die Inhalte noch die Werte für sich sind, die den Unterschied zwischen den Parteien sattelfest machen, dann wird die Qualität der Figuren, die Wahl kämpfen, ein entscheidendes Moment. Die Qualität der Figuren in Sachen Kompetenz, Führungskraft, Sympathie, ja sogar Aussehen. Müsst euch mal nach Wahlplakaten umschauen, die hier in Regensburg hängen. Was ist das für eine Art, Wahlwerbung zu machen? Erwachsene Leute, die da um die Wahlstimmen werben, die sind vor ein, zwei Wochen oder was zum Schaulaufen nach Gillamoos gefahren. Das ist hier in der Nähe von Regensburg. Da treten sie an. Der Gutenberg kommt aus den USA zurück und wird als neuer Shootingstar der CSU gefeiert. Alle politische Prominenz läuft da auf. Und die erste Lektion, die da vor laufenden Kameras den Wählern erteilt wird, heißt: Wir kehren den Menschen im Politiker heraus. Man kehrt den Menschen im Politiker heraus. Was heißt das? Wenn die in Gillamoos in ein Bierzelt gehen, dann saufen die Bier. Wenn sie in ein Weinzelt gehen, dann saufen sie Wein. Wenn sie hinterher noch in eine Fabrikhalle gehen und die Belegschaft besuchen, setzen die sich einen Helm auf. Wenn einer im Ruhrpott Wahlkampf macht, zieht er sich einen weißen Bergmannskittel an und wird von einem zufällig anwesenden Visagisten schwarz angemalt im Gesicht, damit die Kameras merken, ein Bergmann fährt da in die Grube. Jeder weiß um die Lächerlichkeit der Pose, weil dieselben Figuren, die sich vor laufenden Kameras so ausstaffieren lassen, kaum dass die Kameras wieder abgeschaltet sind, den Kittel und die Bemalung sofort ablegen und gegen ihren Zweireiher austauschen. Was ist die Berechnung, die hinter diesem Schauspiel steckt? Im Bierzelt zu schunkeln, in der Fabrikhalle den Helm aufzusetzen? Die Botschaft, die auf diese Weise transportiert wird, ist ernst zu nehmen. Die heißt nämlich: Die menschliche Verträglichkeit, die eine politische Figur da demonstriert, das ist ein Gemütlicher, der kann Bier trinken, schunkeln, weiß, dass man den Krug am Henkel anfasst und nicht umgekehrt. Die menschliche Verträglichkeit, die der ausdrückt, die soll man auf das politische Verhältnis übertragen, für das er die Stimme haben will. Die Leute sollen sich denken, wer als Mensch ein Netter, ein Verträglicher ist, der wird mir doch im Amt als Politiker nichts Böses tun. Das ist die berechnende Verstellung, für die sich Politiker im ernsten Wortsinn verkleiden. Die sind Charakterdarsteller. Die stellen das dar, von dem sie meinen, das ist das für den Wähler überzeugende Argument, ihn zu wählen. Dafür haben sie sogar Berater, die ihnen sagen, mit welchem Hut sie am besten rüberkommen. Oder der Lindner hat einen Berater, der ihm sagt, er soll sich wie so ein Model mit 3-Tage-Bart und Versace-Kluft auf so ein Poster stellen. Dann fliegen ihm die Herzen der Yuppies zu, vielleicht nicht die der Bergbauern. Und der Gutenberg lässt sich diesen Zylinder da aufsetzen auf seinem Gillamoos-Fest. Diese Berechnung, die lebt von dem zynischen Widerspruch. Liebe Leute, ich bin einer von euch und deswegen stehe ich zu Recht über euch. Ich bin, weil ich einer von euch bin, der berufene Politiker, der über euch doch das Sagen verdient. Und weil es um das geht, ist die Selbstdarstellung auch nicht damit beendet, dass ein Politiker den Menschen in seiner Figur rausstellt. Würde es dabei bleiben, dann wäre er doch bloß so ein Dahergelaufener wie du und ich. Er muss den Machtmenschen im Politiker zugleich darstellen. Denn das ist ja das, was seines Amtes ist. Das ist ein Mann, der muss, wenn er sein Amt innehat, führen, durchgreifen, eine Nation voranbringen, in der diese Begriffe auch üblich sind, zu sagen, durchregieren ist ein Qualitätsmerkmal, sich über Kritik und Widerstände hinwegsetzen, die Freiheit der Macht gegen Kritik und Interesse durchkämpfen. Das ist es, worauf es ankommt. Und ein Politiker, von dem man sagt, das hat der besonders gediegen gemacht, der kriegt dafür einen Ehrentitel. Der Helmut Kohl zum Beispiel heißt bis heute Machtmensch Kohl. Der Schröder, weil er so sehr mit seiner Agenda 10 den Kritikern aus Gewerkschaften und von den Arbeitnehmern übers Maul gefahren ist, hat den Titel bis heute der Basta-Kanzler. Und das ist nicht negativ gemeint. Wenn das so ist, dass es darauf ankommt, Macht gegen andere zu exekutieren, dann ist der Wille zur Macht selbst ein Qualitätsmerkmal, der Wille zur Macht, den man zeigen muss. Schröder, wieder ein Beispiel von Schröder, hat vor 8 Jahren oder wie lang es war, am Kanzleramt vor den Stäben gestanden und daran gerüttelt mit dem Argument, ich will da rein. Das galt als der Beweis des unbändigen Willens, alles in seiner Vita dem Aufstieg in diese Machtzentrale unterzuordnen. Heute in Frankreich, Macron, das ist ein junger Bursche, der die Parteiprogrammatik völlig in die Ecke stellt und sich von keinen programmatischen Vorstellungen im Wahlkampf anleiten lassen will, der gründet eine eigene Partei, die heißt En Marche, und die hat überhaupt kein anderes Ziel, als Macron und seinen unbändigen Willen zum Präsidentenamt wählerwirksam in Szene zu setzen. In Österreich gibt es so einen Burschen, Sebastian Kurz, der hat seine gesamte Partei entmachtet. Die hat sich aus Angst, dass sie ihre Wahlen kräftig verlieren wird, diesem Sebastian Kurz untergeordnet. Der führt jetzt eine Liste an, die heißt einfach Sebastian Kurz. Da wird kein Programm verkündet, keine Linie angegeben, mit der die Nation besser führe. Der Mann und sein Wille, alles in seine Hand zu bringen, ist das ganze Argument. Das waren 3 Bausteine aus der Art und Weise, wie Wahlwerbung gemacht wird und wie die Wahltechniken funktionieren. Die Inhalte des Wahlkampfs, die Werte im Wahlkampf und die Kompetenz und Tauglichkeit der Figuren. Und wenn der Wähler das auf sich viele Abende hat wirken lassen und sich Maybrit Illner und das Heute-Journal und was nun Herr Schulz zum 7. Mal angeschaut hat, dann wird darunter ein Summenstrich gezogen. Und der Summenstrich, der endet quasi mit der Königsdisziplin für Wahlkämpfer. Gefragt wird sich am Ende dieses ganzen Programms im Wahlkampf, wer ist glaubwürdig? Welcher Politiker genießt wirklich Glaubwürdigkeit? Was ist das für eine Kategorie? Glaubwürdigkeit, das will ja sagen, oder vielmehr fragen, kann ich dem Typen oder der Frau glauben, dass sie wirklich macht, was sie gesagt hat? Tut einer wirklich das, was er da in diesem Wahlkampf sagt und darstellt? Diese Frage zu stellen, lebt vom Zweifel. Und der Zweifel hat seine Erfahrung hinter sich. Die Enttäuschung ist ja mit Händen zu greifen. So fragen Leute, die das Argument kennen, versprochen, gebrochen. Ja, sie erinnern sich rückblickend, die Leute, Wahlkämpfer versprechen viel, neue Kita-Plätze, mehr Autobahnkilometer oder Umgehungsstraßen. Und wenn sie dann an der Macht sind, dann blicken sie in den Staatshaushalt und kennen Finanzierungsvorbehalte, mit denen dann die Wählerwünsche abgeschmettert werden. So eine Erfahrung haben die Leute. Und deswegen fragen die sich jetzt, ist er wirklich glaubwürdig, dieser Wahlkämpfer? Mit seinen Inhalten, mit seinen Werten, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und diese Glaubwürdigkeit, nach der sie fragen, die halten sie für sowas wie ein Gütesiegel, das für die Übereinstimmung des Wählers und Wahlkämpfers steht. In Wirklichkeit ist glaubwürdig eine Kategorie von Herrschaft. Wer auf Glaubwürdigkeit erpicht ist und danach fragt, der gibt ja zu, dass er das folgende Problem ventiliert. Nach dem Wahlkreuz, das er abgeliefert hat, hat er keinen Einfluss mehr auf die Gewählten, sondern da ist ab dann Gehorsam verlangt gegenüber Maßnahmen, die vielen Leuten schaden. Deswegen will er vorher wissen, ob das, was der sagt, hinterher gilt. Weil hinterher, nach abgeliefertem Kreuz, ist er dem freien Schalten und Walten des ins Amt gehobenen Politikers ausgesetzt. Jetzt kann man sich fragen, versprochen, gebrochen? Ist das ein Betrug? Ja, wenn, dann ist es genau der Betrug, nach dem der Wähler verlangt. Der Wähler verlangt nämlich, dass dieselbe Herrschaft, dieselben staatlichen Ämter und Funktionen und Ministerien Mittel zur Lösung seiner Probleme sein sollen, die aus dieser Herrschaft überhaupt erst folgen. Und das ist eine Rechnung, die kann nicht aufgehen, dass dieselbe Herrschaft, die ihm alle Probleme einbrockt, zugleich das Heilmittel dagegen ist. Aber dieser Widerspruch, der hält beides wach. Den Willen zum Wählen, man will ja die Herrschaft als Lösung ansprechen für seine Misslichkeiten. Und die Enttäuschung des Wählers, weil die Leistung, die er sich erwartet, im Programm dieser Herrschaft einfach nicht vorkommt. Und deswegen gibt es die eingangs von mir skizzierte Doppelung, dass die Menschen einerseits die Wahlen für etwas Hohes, Wertvolles erachten und sich andererseits verächtlich ausschütten über den Wahlkampf und den Betrug und über die da oben, die sowieso machen, was sie wollen. So, das waren jetzt genug satanische Verse. Jetzt kann man das alles diskutieren, wenn es gewünscht wird.